Auch wenn es regnet, fällt bei uns die Osterfreude nicht ins Wasser. Sie steht in dem großen Wort: Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Wir wollen uns heute Morgen versammeln in der Gegenwart des Auferstandenen Jesus Christus. Und er will zu uns reden und er will uns der großen Siegeskraft Jesu gewiss machen. Ich möchte Ihnen allen ein von unserem Herrn reich gesegnetes Osterfest wünschen. Wir haben gerade eben die Ehre von Georg Philipp Telemann gehört, gespielt von Herrn Johann Schiller. Und wir freuen uns, dass wir nachher noch ein zweites Mal ein Stück hören werden. Wir wollen aber jetzt zuerst miteinander singen. Wir wollen alle fröhlich sein. Das Lied 82, alle 5 Verse. Wir singen es ohne das Halleluja. 82. Jesus Christus, du auferstandener und siegreicher Herr, wenn wir uns heute Morgen an deinem Ostermorgen versammeln, dann schämen wir uns über unsere Zweifel und über unseren Unglauben. Wir haben ja so oft erlebt, wie der Tod in dieser Welt wütet und wie viel Not und Leid geschieht. Und oft waren wir verzagt, weil wir nichts von deiner Macht sahen. Da stärke heute unseren Glauben, rede zu uns, dass wir fest und gewiss werden deiner Auferstehung. Mach aus uns Menschen, die Unerschrockenes überall weitersagen, dass du lebst und dass du dem Tod die Macht genommen hast. Wir wollen dich heute besonders für die bitten, die in der Trauer leben, die an ihrem Leib die Zeichen der Krankheit spüren und des nahen Todes. Wir möchten dich bitten, dass du all die grüßt, die im Leiden gefangen sind und lange liegen müssen. Wir bitten dich für die Schwermütigen, aber auch da überall, wo das bei uns sich findet. Herr, dein Wort, mach Tote lebendig, mach du uns heute lebendig, erwecke du in uns das neue Leben. Wir wollen in der Stille all das Gott bringen, was uns bewegt. Wir danken dir, Herr, dass du Leben und überfließende Fülle bietest. Amen. Wir hören jetzt, gespielt von Herrn Schillach, als zweites Solo die erste Sonate 1638 von Girolamo Fantini auf einer Naturtrompete von 1746. Eine Naturtrompete, die keine Ventile hat und daher eine besondere Lippentechnik erfordert. Die Sonate C-Dur stammt aus der Eingangszeit der Trompete in die Kunstmusik. Lese aus 1. Korinther 15 den Schlussabschnitt von Vers 50. 1. Korinther 15 ist ja das große Kapitel, das Paulus geschrieben hat über die Auferstehung der Toten, von der gewissen Hoffnung ewigen Lebens für die, die an Jesus Christus glauben. Da behandelt er all die Einwände, die Fragen und die Zweifel, die schon damals vor 2000 Jahren laut wurden. Und nun ab Vers 50, das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Eine ganz wichtige Aussage, dass der neue Leib, den uns Gott schenkt, ist ein Leib, aber ein vollkommener Leib. Nicht mehr wie hier in dieser Welt ein Leib der Schwachheit und der Krankheit. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und die Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Von daher hat der Tod Macht über unser Leben, weil wir Menschen des Ungehorsams und der Übertretung sind. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Nun singen wir das Lied 86, die Verse 1 bis 4, 86. Das wäre schön, wenn Sie so sprechen könnten, nicht bloß singen, sondern das wirklich in Ihrem ganzen Leben praktizieren, dass der Tod Sie nicht mehr schrecken kann und wäre noch so wild. Wir lesen Lukas 24, Vers 1 bis 12. Lukas 24, Vers 1 bis 12, wie am Ostermorgen die Frauen ans Grab kommen. Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen die Frauen zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Oder in der alten Übersetzung hieß es: den Lebendigen bei den Toten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, obwohl mir der alte Luthertext hier auch gefällt, als wären's Märlein. Manche meinen, das seien nur Legenden, erfundene Geschichten. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Ich bin enttäuscht von den Christen. Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz gehört habe. Ich bin enttäuscht von den Christen. Ja, also sowas Ähnliches steht ja auch in der Bibel häufig drin. Und es ist schon enttäuschend, wie am Ostermorgen sich die Christen benommen haben. Sie haben ja viel, viel Schande gemacht. Und an diesem Morgen, und nicht nur da, sieht man, wie sie elend versagen. Wenn mir einer sagt, ich bin enttäuscht von den Christen, dann sage ich, es tut mir leid, aber da müssen sie durch. Dass das einmal ganz klar ist, es wird jeder auch bitter enttäuscht werden von uns, so wie wir hier da sitzen. Von mir, von Ihnen, leider. Wir schämen uns, dass wir so wenig von unserem Glauben leben können. Aber die Bibel erzählt das ganz schonungslos und offen, wie die Christen versagen. Selbst am Ostermorgen ist überhaupt nichts da von einer Freude, von Mut, von Zuversicht. Im Gegenteil, die haben sie ja versteckt hinter ihre Mauern, abgeschlossen die Tür. Die mutigen Frauen, die wagten sich wenigstens noch zu dem Grab vor, als die einzigen Getreuen an diesem Morgen, aber die anderen haben wirklich eine schlechte Figur gemacht. Und sie waren voller Zweifel, voller Fragen, voller Bedenken, voller Unglauben. Mir ist das so peinlich, dass das auch heute nicht anders ist. Wenn Sie zu Christen kommen, werden Sie leider ganz selten eine fröhliche Schar bekennender Christen treffen. Meist ist das ein ganz verschüchtertes Häuflein kritischer, diskutierender Leute mit allen Einwänden und Fragen. Darum reden wir nicht über die Christen und predigen nicht über die Kirche. Es müsste schief gehen, wenn wir das nur einmal probieren würden. Wir predigen von Christus. Der ist das Thema, von dem wir heute reden. Von den Christen kann man nie viel Gutes erzählen. Von Christus kann man viel erzählen. Und da wollen wir heute unsere Zeit benutzen und davon sagen, was er uns bringt, was er uns bedeutet. Und wie er das fertig bringt, dass er selbst so verschüchterte Leute noch umdrehen kann und gebrauchen kann und aus denen mutige Bekenner macht. Da habe ich die Hoffnung für uns noch nicht verloren. Das kann Jesus Christus. Und ich möchte das am Anfang der Predigt sagen, für solche, die vielleicht heute ganz neu da sind: Wissen Sie, dass Jesus Christus lebt? Wirklich. So wie der neben Ihnen sitzt. Nur sehen Sie Jesus Christus nicht. Jesus, der den Tod besiegt hat, der Sie sucht, der heute mit Ihnen reden will, der Ihr Leben erfüllen will. Das ist das Thema, von dem wir reden und das, was uns erfüllen muss. von den Christen brauchen wir nicht viel Worte machen. Von Christus wollen wir reden. Mein erster Punkt. Wie leer ist ein Leben ohne den Auferstandenen? Wie leer ist ein Leben ohne den Auferstandenen? Ja, das glauben viele natürlich überhaupt nicht, dass ein Leben ohne den Auferstandenen leer ist. Sagen, ach, mein Leben ist ganz gefüllt, ich habe viel Termine, habe viel zu tun, mir gefällt es, ich mache, was mir Spaß macht. Schauen Sie einmal die Frauen an. Das muss jetzt doch noch zur Ehrenrettung dieser Frauen gesagt werden, dass sie weit besser sind als ich. Diese Frauen, die da zum Grabe gehen, sind mutig und kühn und sie beschämen mich zum Beispiel. Sie haben eine große Liebe zu Jesus. Sie haben Salböl bereitet und wollen den Leichnam Jesu salben. Mich bewegt das immer wieder tief, wenn ich die Liebe von Angehörigen sehe zu den Verstorbenen. Ich bin einige Mal in meinem Leben als Pfarrer allein hinter einem Sarg dreingelaufen. Manchmal zu einer meiner Töchter gesagt, geh doch mit, damit wir nicht allein sind. Es ist niemand da. Es ist schwer, wenn ein Mensch allein stirbt, allein beerdigt wird und niemand um ihn trauert. Die Frauen sind große Frauen. Ihre Liebe geht über den Todestag hinaus. Sie tragen sicher auch Blumen mit sich, legen die dort nieder. Und sie wollen ihre ganze Dankbarkeit ausdrücken. Liebe, die von Herzen kommt. Sie haben so viel von Jesus empfangen, als er noch gelebt hat. Und sie tragen die vielen Worte, die sie hörten, mit sich. Und das bewegt sie. Sie können das nicht vergessen. Wenn wir so einmal das betrachten, können wir nur staunen über diese wackeren und mutigen Frauen, die sich da noch vorwagen bis an dieses bewachte Grab hin. Mutige Leute. Und doch ist es ein trauriges Leben. Warum denn? Wenn man letztlich vor dem Tod sich beugen muss. Und wenn ich sage, ihr Leben ist arm und leer ohne den Auferstandenen, dann meine ich nicht, dass sie nicht viele Termine zu erledigen hätten und viele Aufgaben, dass viele Menschen sie um ihren Rat fragen und auf ihr Urteil etwas geben. Ich meine das. Erst vor dem Tod wird offenbar, ob ihr Leben arm und leer ist. Wenn unser Leben dahingeht im Strom der Vergänglichkeit. Und die Frauen sind ja so hilflos. Sie können nur ihre Salbtöpfe nehmen und den Körper Jesu einbalsamieren und konservieren, mehr nicht. Sie können ihre Blumen niederlegen, die verwelken. Und wir spüren doch, wie hilflos wir sind vor der grauenhaften Macht des Todes. Was will man denn sonst noch tun? Die Worte, die verhallen ja und vergehen, die wir sprechen in der Erinnerung und in der Dankbarkeit. Und so beugen die Frauen sich ergeben vor dem Tod. Ja, wir müssen uns dran gewöhnen, wir müssen alle mal sterben. Wenn das alles ist, was sie haben, sind sie arm und leer. Obwohl die Frauen noch ein ganz tüchtiges Stück Christentum dabei haben. Die haben die ganzen Worte Jesu noch im Ohr. Und doch ein armes Leben. Wenn sie von Jesus nie mehr mitbekommen haben, was doch viel ist, als die ganzen Lehren und die Worte und die Taten, die er getan hat, nur Erinnerung. Sie leben arm und traurig. Sie waren sehr religiös, diese Frauen. Das ist trotzdem traurig und reicht nicht vor der Macht des Todes. Da wird's offenbar, was wir haben. Mir kommt das oft auch in unseren Tagen heute so vor, wo Millionen Menschen als Christen leben, sich als Christen verstehen, ohne den lebendigen Christus zu kennen. Da kommt mir vor, wie wenn wir in einem Museum leben. Da haben sie die großen Vitrinen aufgestellt und da schaut man hinein und sagt, da ist auch noch eine Erinnerung an Jesus. So ein Glaube, der nur von der Vergangenheit lebt, wo man die Reste einbalsamiert und konserviert. Wo man ein paar Worte zitieren kann von Jesus. Das Entscheidende am Ostertag ist, Kennen Sie den Auferstandenen?
Kennen Sie ihn wirklich? Haben Sie eine Begegnung mit ihm gehabt? Hat er in Ihrem Leben schon gewirkt? Haben Sie eine Verbindung mit ihm? Er ist wirklich da.
Ohne ihn, ohne den Auferstandenen ist das so traurig, so arm und so leer. Nichts haben diese Frauen, gar nichts. Als ihre Erinnerung, ihre Worte, all das, die Blumen und die Salbtöpfe, und das spielt doch nachher gar keine Rolle mehr. Im weiteren Verlauf der Ostergeschichte spricht kein Mensch mehr von den Salbtöpfen. Irgendwo sind sie vergessen. Der Auferstandene ist nur wichtig, der unser Leben erfüllen will. Und das ist wirklich so, dass Jesus den Tod zerbricht. In einem Osterlied heißt, ein Spott der Tod ist worden. Wo Sie den Auferstandenen kennen, da ist das Grab gar nicht mehr für Sie der wichtigste Platz in der Erinnerung an die Lieben, die Sie verloren haben. Sondern da ist die Ewigkeit, die Heimat, nach der Sie sich sehnen. Die Welt Gottes. Die neue Welt Gottes, auf die wir zuwandern. Und das kann Ihnen nur der auferstandene Jesus schenken und Sie darin gewiss machen. Ich habe einen Freund, der ist Mathematikprofessor und er erzählt so gern die Geschichte, wie er zum ersten Mal den auferstandenen Jesus entdeckt hat. Gar nicht, dass Sie denken, das sei etwas Merkwürdiges passiert. Manche Leute, die warten immer in ihrem Leben, dass da irgendein übersinnliches Ereignis passiert. Er war sehr beschäftigt durch seinen großen Vorlesungsbetrieb an der Universität Mainz. Und da sollte seine Tochter konfirmiert werden und der Pastor hat ihn aufgefordert, ob er nicht an einer Gemeindefreizeit teilnehmen wollte. Sie hatten dort eine Bibelfreizeit und wie das so geht, ist ein bisschen schwierig, wenn man so lieb eingeladen wird, wie man das ablehnen soll. Und dann hat er schließlich gesagt, es geht absolut nicht wegen der Arbeit. Hatte unheimlich viel noch zu erledigen, hat die ganze Nacht gearbeitet. Aber dann schließlich waren alle Ausreden weg und er ging auf diese Bibelfreizeit mit. Und er redet seit Jahren von dieser einen Woche, die er dort hatte, über dem Bibelwort. Als die größte und schönste Entdeckung seines Lebens. Ich habe Jesus, den Auferstandenen, gefunden. Und er fing an, sein Leben mit Jesus zu leben. Er war gar nicht mehr interessiert an den Überresten, die da in den Vitrinen liegen, an der Konservierung des alten Christentums. Ihm ging es darum, den Auferstandenen heute zu erleben, mitten in seiner Arbeit. In seinem Beruf, in dem er stand, in seinem Familienleben. Ah, das war mein erster Punkt. Wie leer ist ein Leben ohne den Auferstandenen? Das zweite, Vorwürfe, die wir uns gefallen lassen müssen. Vorwürfe, die machen die Engel. Interessant, dass Gott Engel braucht, weil seine Leute versagen. Ja, das ist schlimm, dass wir so schlecht von Jesus, dem Auferstandenen, reden. Viele noch nie richtig begriffen, dass wir das glauben und davon überzeugt sind. Die meinen, wir würden irgendwie alte Traditionen weiter pflegen, dass die wirklich einmal kapieren, der ist überzeugt, Jesus Christus lebt. Und wenn ich sterbe, falle ich wirklich in die Hände Jesu, der mich zum ewigen Leben trägt. Diese Engel, die haben ja diese Frauen hart angepackt. Obwohl die Frauen an diesem Tag schon viel durchgemacht haben. Sie brauchten schon starke Nerven. Sie waren ja zuerst schockiert, als der Stein weggewälzt war. Stellen Sie mal die Aufregung vor. Sie hat es ja noch beschäftigt auf dem Weg zum Grab. Wie kriegen wir den schweren Stein weg mit Ihrer Körperkraft? Können Sie den nicht weghieven? Vielleicht helfen Ihnen noch die Wärter am Grabe, dachten Sie vielleicht. War der Stein weggewälzt und Sie gehen hinein und dann ist der Leichnam weg? Ja, was ist jetzt los? Und dann sehen Sie plötzlich diese leuchtenden Gestalten. Sie verstehen gar nicht, was hier da ist. Da muss Gott direkt hineinreden, Sie drauf aufmerksam machen. Durch eine ganz unnatürliche Weise. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Das ist ein harter Vorwurf. Die Frauen haben den Vorwurf aufs Erste gesehen sicher gar nicht verdient, denn wir würden doch sagen, die Auferstehung zu glauben, das sprengt jedes Denken. Vielleicht hilft Ihnen das jetzt ein wenig, wenn ich es Ihnen freimütig sage, es gibt jetzt keinen in der Kirche, für den das irgendwie in sein Denken reinpasst. Wie sollen wir das verstehen können? Wir können verstehen, dass im Frühjahr die Blüten wieder an den Bäumen und Büschen kommen. Das ist ja was ganz anderes. Hat doch mit der Auferstehung Jesu nichts zu tun. Da treten doch neue Blüten an die Stelle der Alten. Das wäre, wie wenn wir als Trost sagen würden, die alten Menschen sterben und Junge werden geboren. Kinder werden geboren. So kein Trost für den, der trauert. Mein Leben ist einmalig. Und der Auferstehung Jesu wird das Unfassbare gesagt, dass Gott mein Leben bewahrt und zu neuem Leben führt. Wer will das verstehen? Das sprengt all meine Erfahrungen. Es gibt in der ganzen Welt keine Analogie, überhaupt nichts, was ähnlich wäre. Es gibt überhaupt gar nichts, was uns diesen Glauben leichter machen würde. Das ist wieder jedes Begreifen und Verstehen. Und das alles angesichts der großen Zerstörungsmacht des Todes. Nicht nur, wenn Sie vor einem Toten stehen und dann wissen, wie die Verwesung alles, was geschaffen ist, zerstören kann, sondern auch, wenn Sie dran denken, wie viele Menschen verbrannt und zerfetzt wurden, dass sie in Christus bewahrt sind zum Leben. Wer will denn das verstehen? Auferstanden, auferweckt. Wie soll denn das zugehen? All mein Denken spricht dagegen. Jetzt muss ich noch einmal zitieren aus dem großen Auferstehungskapitel des Paulus, wenn er sagt, es wird gesät, verweslich, und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Der neue Leib, mit dem Jesus am Ostermorgen hervortritt, ist ja ein ganz anderer Leib. Sichtbar noch ähnlich, aber doch ein Leib, der nicht mehr Raum und Zeit unterworfen ist. Ein Ewigkeitsleib. Ein nach Gott gestalteter neuer Leib, vollkommen ohne Schwäche und ohne Krankheit. Da kann man immer bloß dastehen wie die Frauen und sagen, ja, aber das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Wie soll denn das eigentlich sein? Dass dieser neue Leib nicht mehr dem Tod und dem Vergehen unterworfen sein soll? Jetzt achten Sie noch mal, was die Engel sagen. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Da liegt ihr Vorwurf. Habt ihr Jesus so schlecht gekannt? Er ist doch der Lebendige. Wir tun ja manchmal schwer, die Bibelworte in ihrem ganzen Vollsinn zu verstehen. Und das, was hier wirklich dasteht, ich lese da nichts hinein, der Lebendige, das heißt doch bei Jesus immer, er ist der, der Leben in die Welt des Todes hineinbringt. Überall, wo Jesus hinkommt, da ist plötzlich Leben da. Ich verspreche es Ihnen, wenn Sie Jesus in Ihr Leben aufnehmen, dann verstehen Sie es erst. Wenn Sie Jesus aufnehmen, wie die Freude bei Ihnen beginnt, wie die Traurigkeit weicht, wie Sie in einer Vitalität sind, bis ins hohe Alter. Das heißt, wenn Ihr Kreuz nicht mehr richtig geht oder die Gliedmaßen schon angefallen sind von der Krankheit, wie Sie von einer Vitalität sind, die nur Jesus gibt. Denn das Wort der Lebendige, das meint ja viel mehr, er ist der Macher des Lebens. Er ist der Schöpfer des Lebens, der Urheber des Lebens. Petrus sagt in seiner schönen Pfingstpredigt, er ist der Fürst des Lebens. Der, der in diese Welt des Todes das Leben hineinträgt. Und das ist der Vorwurf, den die Engel an diese Frauen sagen. Wie habt ihr gemeint, Jesus sei stumm mit seiner Kreuzigung, das Leben sei versiegt? Das ist doch das Thema, das die Evangelien haben. Das Leben ist erschienen. Oder wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, dass Menschen Leben und überfließende Fülle haben sollen. Das ist so groß, wenn wir Jesus, den Auferstandenen, finden. Überall dort, wo das Leben zerstört ist. In einer Ehe, die bloß noch voller Spannungen ist. Und plötzlich tritt Jesus hinein. Und das Leben beginnt.
Wir haben das letzten Sonntag bedacht, als wir an das Help Center und die Drogensüchtigen gedacht haben. Und wenn die erleben, Menschen entdecken den Auferstandenen und dann werden sie frei und legen selbst die schwersten Bindungen ab. Wie das ist, wie Jesus erneuern kann, haben Sie das bei sich einmal erfahren, wenn die schweren Gedanken in Ihrem Kopf plötzlich weichen müssen, wenn Gott Ihnen einen neuen Sinn gibt, Ihr Herz verändert und erneuert, Leben, Leben bringt er. Und das ist der Vorwurf, den die Engel an uns haben. Wie? Das Unnormale ist doch, dass der Fürst des Lebens tot ist. Das kann doch nicht sein. Kein Tod kann die Kraft Jesu je stoppen. Und das, was Jesus an uns anfängt, heute als der Auferstandene, das wird er vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Da beginnt heute eine ganz neue Bewegung, ein ganz neues Leben für den, der mit Jesus, dem Auferstandenen, lebt. Ach, es ist schon enttäuschend, wie heute viele Leute nur so ein Papier-Christus haben. So einen theologischen Christus. Leer. Ein Begriff. Und keinen, der ihnen Leben gibt. Wenn man das erlebt, und ich würde Sie gern mitnehmen, bis hin in die Intensivstationen der Krankenhäuser, wo man dann mit Sterbenden beten darf, Jesus lebt mit ihm, auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Darum bin ich so fest davon überzeugt, dass für die, die Jesus, den Auferstandenen, glauben und mit ihm diese Verbindung haben, mit ihm leben, dass da im Augenblick des Sterbens nicht einen Augenblick der Tod eintritt, sondern sie sind zum Leben hinübergegangen, zum neuen Leben bei Gott. Sie werden den Tod nicht schmecken, sagt Jesus, weil sie im Leben sind, weil das Leben Jesu gar nicht aufhören kann. Der Vorwurf der Engel heißt, wie habt ihr denken können, der Lebendige könnte sein Leben zu Ende bringen? Nein, er gibt Leben in unerfüllter, in unbegrenzter Fülle. Ich habe immer versucht, ob ich es Ihnen nicht noch in einem Bild klar machen kann. Wenn wir wieder durch Israel reisen, ist das immer so eindrücklich, wenn man diesen verbrannten Wüstenboden im Negev sieht und dann kommt man nach Sede Boker, in diesen Kibbutz, wo Ben-Gurion lebt. Und auf einmal da, wo Wasser ist, da reifen die größten und schönsten Früchte, da hängen die Bäume voll, das Wasser, Wasser in der Wüste. Das ist da, wo Jesus, der Auferstandene, hinkommt. Da beginnt das Leben und wir Christen reden vom Leben auch auf den Friedhöfen. Der Tod ist für uns kein Thema mehr. Darum wollen wir uns auch nicht bloß damit beschäftigen, dass wir Salbtöpfe zu den Toten tragen und Blumen in den Gräbern niederlegen, sondern dass wir fröhlich unsere Straße ziehen auf die Ewigkeit zu. Noch ein letztes. Was soll nun werden? Die Geschichte endet ja irgendwie unbefriedigend. Die Frauen, die sind ganz hin und her gerissen. Da heißt es, sie waren bekümmert, sie waren erschrocken, sie neigten ihr Angesicht zur Erde und sie glaubten ihnen nicht. Das sind 2000 Jahre nicht anders geworden. Gehen Sie mal in eine Christengemeinde hin, fragen Sie Christen, was hältst du von der Auferstehung? Jesus sagt dann, das ist ganz kompliziert, verstehe ich nicht, ratlos. In der Universitätstheologie, Leute sind, sagen, ja, vielleicht hat das noch ein Bedeutungsgehalt für mein Leben. Die Ratlosigkeit der Christen bleibt. Wo lösen sich eigentlich die Auferstehungszweifel? Ja, ich muss jetzt abbrechen. Unsere Zeit ist um. Machen wir morgen weiter. Da kommen wir an die nächste, übernächste Geschichte im Lukas-Evangelium. Da geht's ja dann schon weiter, wie der Auferstandene den Jüngern entgegentritt. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie gewiss werden, dann lesen Sie in der Bibel und beten Sie. Und ich bin überzeugt, dass Jesus, der Auferstandene, zu Ihnen redet. Es geht Ihnen dann wie bei den beiden Jüngern, die nach Emmaus hinausgingen. Und als sie das Brot brachen und den Tisch sägen, sprachen, wussten sie plötzlich, Jesus ist da, der Auferstandene. Und das Erstaunliche ist ja, wenn Sie den Film jetzt gerade im Fernsehen gesehen haben, Anno Domini, von den ersten Christen und ihrem unerschrockenen Mut, dann waren das ja plötzlich keine Christen mehr, an denen man sich schämen musste. Die haben begriffen, Jesus hat dem Tod die Macht genommen.
Und dann lassen sie sich in die Arenen führen. Und selbst ihre Kinder werden den wilden Tieren zum Raub vorgeführt. Und das sind Leute, die eine große Hoffnung haben. Und die damals dieses vergehende Römerreich ganz tief geprägt haben mit ihrer Botschaft, Jesus lebt. Das ist jetzt so wichtig, dass sie mit dem auferstandenen Jesus leben. Die Bibel gebraucht da ein Wort, dass da das Gottesreich beginnt. Unsichtbar in dieser Welt. So wie damals im ersten Jahrhundert plötzlich in Lyon, da hat man Christen nicht bloß hingerichtet, sondern man hat ihren Körper noch zerstampft und zerfetzt und hat gesagt, da soll kein Fetzelchen übrig bleiben, damit die nicht mehr von der Auferstehung der Toten reden können. Und die Botschaft vom Auferstandenen ging weiter. Ich bin immer so interessiert, wo heute überall in der Welt der Auferstandene wirkt. Überall in der Welt, wo Menschen in der Kraft des Auferstandenen ihre Angst auf die Seite legen und wirken, ein Großes tun. Gerade in den letzten Tagen kam ein Blättchen vom Help Center. Da stand drin, dass der Arbeitskreis christlicher Lebenshilfen, wo auch das Help Center, das Drogenzentrum dazugehört, einen Beschluss gefasst hat. Alle unsere Häuser sollen für die AIDS-Kranken offenstehen. Wir wollen sie mit offenen Armen empfangen. Das Glauben an den Auferstandenen heute, wo Christen einfach so leben. Wir wollen mit ihm rechnen, nicht aus der Angst leben. Wir wollen dienen und seine Liebe weitergeben. Wir wollen Zeichen der Gottesherrschaft aufrichten in einer Welt des Todes, wo Menschen von der Angst gefangen sind und wollen von ihm reden, wo wir nur können. Mit der Auferstehung Jesu hat eine neue Bewegung angefangen in dieser Welt. Es ist eine Bewegung, die direkt hineinführt in die Ewigkeit. Und Sie müssen sich fragen lassen, ob diese Auferstehung auch, diese Auferstehungskraft auch in Ihrem Leben wirkt. Der Apostel Paulus sagt einmal von seinem Leben, er hätte nur noch ein Ziel. Er will immer mehr von dieser Auferstehungskraft in sein Leben hineinziehen. Nur noch viel mehr mit Jesus leben. Amen. Nun singen wir vom Lied 89. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Die Verse 1 und 2 und dann die beiden letzten 5 und 6. Nun beten. Du, unser auferstandener Herr, rede zu uns durch dein Wort. Es sind so viele andere Stimmen, die unser Denken beherrschen. Und du hast doch immer wieder in unser Leben hineingeredet. Es gab so viele Erfahrungen und Erlebnisse, wo wir stille standen vor dir und deinem Wort. Herr, rede heute erneut zu uns, dass dieser Ostertag der Anfang des neuen Lebens werde. Und wir wollen vor dir unseren Unglauben bekennen, er ist uns leid und all die Zweifel, die wir immer wieder vorbringen, und all die Einwände, die wir haben, wo du doch immer wieder als der Lebendige dich vor uns erweist. Wir möchten dich bitten, dass du vor uns vorangehst, dass wir dich erfahren, auch wenn wir wieder im Gewühl der Arbeit sind in unserem Beruf, wenn wir in verantwortungsvollen Aufgaben Entscheidungen zu fällen haben, dann leite unsere Gedanken. Und wenn wir durch die Tiefen der körperlichen Schwachheit gehen, dann kannst du uns neue Kraft und neues Leben geben. Wir möchten dich auch bitten, dass du neues Leben schaffst da, wo dunkle Mächte Leben zerstören, wo keine Liebe mehr ist, wo Hass und Bitterkeit herrscht. Wir wollen dich auch jetzt für die ganze Welt bitten, wo so viel Streit und Unrecht ist, besonders auch für die vielen, die wir aus unserer Gemeinde ausgesandt haben, in alle Kontinente hinaus, dass sie dort Zeichen deiner Gottesherrschaft, deiner Liebe und deiner Macht aufrichten. Stärke du sie heute Morgen, dass sie nicht müde werden in ihrem Dienst, sondern sich neu von dir gebrauchen lassen. Und dann bitten wir dich ganz besonders noch einmal für all die, die trauern, dass die Augen nicht hängen bleiben an den Gräbern, sondern dir, dem Auferstandenen, und dass sie aufschauen können und danken und dich preisen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den 6. Vers vom Lied 86. Den 6. Vers. Den ersten Gottesdienst, das wissen Sie ja, weil Sie den Notizenzettel haben, brauchen Sie. Dann liegen hinten noch aus die Programme zur Konferenz Licht im Osten am Samstag und Sonntag in Korntal. Interessantes Gebiet, was gegenwärtig in Osteuropa passiert. Die Bedrängnisse, Leiden der Christen, ist ein ganz machtvoller Erweis des auferstandenen Jesus. Die Millionen umgebracht wurden durch Stalin-Verfolgung. 1938 77.000 Kirchen in der UdSSR allein geschlossen waren. Der Auferstandene, diese kleinen, schwachen, unbedeutenden Gemeinden zu Leben erweckt. Und wenn Sie dann die Berichte hören, wie oft bis zu einem Drittel der Gottesdienstteilnehmer junge Leute aus gottlosen Familien sind. In der Sowjetunion, wie in Bibelhunger herrschen, Rumänien. Licht im Osten kommt ja gar nicht nach, diesen Bibelhunger zu stillen. Und Sie wissen, wie schwierig es immer noch ist, die Bibeln in ausreichender Zahl hineinzubringen. Also das rote Blatt, das Längsblatt, nehmen Sie das mal mit. Vielleicht können Sie eine Veranstaltung davon besuchen. War mir leid, am Karfreitag habe ich auf den Glaubenskurs hingewiesen von Gerhard Ellermann und die blauen Zettel lagen nicht hinten. Heute liegen sie hinten. Nehmen Sie die mal mit und studieren Sie, ob Sie daran nicht teilnehmen wollen. Gerhard Ellermann ist noch in den USA. Sie können ihn nicht anrufen, deshalb glaube ich diesmal keine Anmeldung. Nehmen Sie die einfach mal mit. Dann beginnt am 1. Mai ein Seminar für Krankenschwestern. Das steht jetzt nicht auf dem Notizenzettel. Die Frau Seemann ist da hinten unter der Empore. Die leitet das. Da freuen wir uns sehr. Vor allem, wie Krankenschwestern ihren Dienst auch so tun können, dass sie ein Zeugnis vom auferstandenen Jesus weitergeben in dieser Arbeitswelt des Krankenhauses. Die Frau Seemann hat hinten die genauen Programme unter der Empore. Fragen Sie sich durch und sprechen Sie mit Frau Seemann und nehmen Sie das Blatt mit. Auch gerne für andere Krankenschwestern, die nicht hier sein können. Wir denken auch immer wieder ja an die vielen, die ausgesandt sind von unserer Gemeinde. Mittwoch der Karwoche ist unser Hartmut Immig nach Benin ausgereist, um dort Landwirtschaftsarbeit zu treiben, Forstarbeit mit den Gemeinden, wieder Aufforstung in der Dürre des Sahel. Denken an unsere Äthiopier, an unseren Bernhard Möck, der in Peru ist. Unser Opfer heute soll aber für Willi Ehret sein. Es ist ja immer wieder einiges, was wir aufbringen müssen an Unkosten. Willi Ehret hat ja in Nordnigeria, in Kadeltungo, diese große Hühnerzucht und den Vertrieb. Ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen, was daraus geworden ist. Denken Sie gar nicht, dass das ein Zeichen des Auferstandenen ist. Dass man diesen Menschen Mut gibt, nicht mit Almosen, nicht mit kleinen Zeichen bloß, sondern ihr könnt und ihr könnt arbeiten. Und wir zeigen euch wie, dass jede Familie eine Existenzgrundlage hat und die Kinder zum Essen haben, wie sie da die jungen Küken großziehen und es ist eine sehr große Arbeit geworden in den über 4 Jahren. Willi Ehret kommt jetzt ja zurück. Wir wollen heute das Opfer für diesen Dienst tun, den er mit der Deutschen Missionsgemeinschaft zusammen tut, dort in diesem Projekt in Nordnigeria. In der letzten Woche kam auch ein Brief von unseren Krankenschwestern Ulrike Rosenberger und Erna Hammacher, die in Philippinen sind. Unter vietnamesischen, kambodschanischen Flüchtlingen arbeiten, einem sehr, sehr schweren Dienst. Und es ist auch schön, wenn Sie dran denken und in der Fürbitte die mittragen. Ich sage das heute nur, weil ich mich freue, dass unter uns auch Leute sind. Ich habe eine Frau aus dem Iran gesehen. Hoffentlich habt ihr in der Nähe einander begrüßt. Da hinten ist unser Freund aus Eritrea. Gebt auch die Liebe ein wenig weiter in eurer Nähe und grüßt einander, bevor ihr hinausgeht. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.